zur Predigt lese ich Psalm 91 aus der Übersetzung Neues Leben. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zu dem Herrn: Du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Denn er wird dich schützen, vor allen Gefahren bewahren und dich in Todesnot beschützen. Er wird dich mit seinen Flügeln bedecken und du findest bei ihm Zuflucht. Seine Treue schützt dich wie ein großes Schild. Fürchte dich nicht vor den Angriffen in der Nacht und habe keine Angst vor den Gefahren des Tages. Vor der Pest, die im Dunkeln lauert, vor der Seuche, die dich am hellen Tag trifft. Wenn neben dir auch Tausende sterben, wenn um dich herum Zehntausende fallen, kann dir doch nichts geschehen. Du wirst es mit eigenen Augen sehen. Du wirst sehen, wie Gott die Gottlosen bestraft. Wenn der Herr deine Zuflucht ist, wenn du beim höchsten Schutz suchst, dann wird das Böse dir nichts anhaben können und kein Unglück wird dein Haus erreichen. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, wo immer du gehst. Auf Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Löwen und giftige Schlangen wirst du zertreten. Wilde Löwen und Schlangen wirst du mit deinen Füßen niedertreten. Der Herr spricht: Ich will den erretten, der mich liebt. Ich will den beschützen, der auf meinen Namen vertraut. Wenn er zu mir ruft, will ich antworten. Ich will ihm in der Not beistehen und ihn retten und zu Ehren bringen. Ich will ihm ein langes Leben schenken und ihn meine Hilfe erfahren lassen. Wir hören auf die Predigt.
Guten Morgen zusammen. Ich habe neben der Predigt heute Morgen auch eine Erkältung mitgebracht, deshalb begegne ich euch nachher auch mit dem Mundschutz wieder, weil ich niemanden gefährden oder anstecken will. Das ist aber kein Corona, keine Sorge. Ich habe also von daher nur eine Erkältung und die Stimme ist etwas belegt, aber ich hoffe, es klappt trotzdem heute Morgen. Der Text, den wir eben gehört haben, der ist ein Ausdruck voller Hoffnung. Ganz viele Dinge sind da drin, wo wir sagen können, da können wir etwas daraus nehmen, für unseren Alltag, für unsere Situation im Glauben oder im Leben. Und Hoffnung, das ist ja auch unser Thema von der Predigt heute Morgen, Hoffnung ist etwas Gewaltiges eigentlich. Es ist die Erwartung, dass etwas gut wird. Hoffnung ist, dass wir denken, egal wo wir gerade stehen oder was wir auch vielleicht Schlimmes erleben, es wird gut. Das ist Hoffnung. Einfach zu warten, Dinge werden sich positiv verändern, so nach dem Motto, am Ende wird alles gut, oder? Das ist mehr als ein Wunsch. Es ist auch mehr als einfach nur zu sagen, ich habe ja sowieso eine positive Einstellung zum Leben. Ich denke, es ist schon schön, es ist schon gut. Ich hatte immer schon eine positive Grundeinstellung zu allem. Kennt ihr so Leute? Die sehen einfach immer alles positiv. Auch wenn es gar nicht so ist, oder? Es gibt aber auch das andere, die alles negativ sehen. Das ist fast noch schlimmer, oder? Aber die alles positiv sehen, wie nennt man die? Optimisten, genau. Wer von euch sagt, ich bin eher ein Optimist? Oh, ganz schön viele. Ich oft auch. Also, jetzt gibt es aber einen Unterschied zwischen einem Optimisten und einem hoffnungsvollen Mensch. Ich will euch das mal demonstrieren. Also, ein Optimist sagt, das ist eine Flasche Rotwein, nee. Ihr kennt es alle, das Beispiel, aber jetzt zeige ich euch eine neue Dimension von dieser Geschichte, ja. Also in dem Glas, ich habe extra eine Cola genommen, damit man sieht. So, was seht ihr? Was sagt ein Optimist bei diesem Glas?
Halb voll.
Halb voll, genau. Was sagt der Pessimist?
Halb leer.
Und was sagt der Hoffnungsvolle? Es wird voll werden. Ne? Das ist der Unterschied. Versteht ihr? Das Glas wird voll werden, sagt der Hoffnungsvolle. Das ist der Unterschied. Hoffnung und Optimismus, das ist nicht das Gleiche. Optimismus ist eine positive Sicht. Hoffnung ist die Erwartung, dass es gut wird. Also bei der Hoffnung ist genau das der Unterschied. Das Glas wird voll werden. Das sagt der hoffnungsvolle Mensch. Das ist ein großer Unterschied. Nie mehr vergessen, oder? Das Glas wird voll werden. Der hoffnungsvolle Mensch sagt, es wird gut werden. Meine Seele wird heil werden. Ich werde gesund werden. Am Schluss werde ich ein erfülltes Leben haben. Davon bin ich überzeugt. Das sagt der hoffnungsvolle Mensch. Also er schaut sich die Situation nicht einfach an, wie sie ist, und versucht das irgendwie positiv zu betrachten und schön zu reden, sondern er sagt schlicht und einfach, es wird voll werden. Weil ich habe eine echte Hoffnung darin, dass es am Ende eben gut wird. Und heute reden wir über ein ganz wichtiges Thema, Hoffnung in Schwierigkeiten. In der Bibel steht nirgendwo, dass wir keine Schwierigkeiten haben werden in unserem Leben. Also ihr findet nirgendwo eine Bibelstelle in der Bibel, und es gibt übrigens auch kein Beispiel, wo ihr sagen könnt, hey, man entscheidet sich für ein Leben mit Gott und dann sind alle Probleme weg. Wir werden keine Schwierigkeiten haben, weil Gott ist da und Gott ist mit uns auf dem Weg. Und wo wir durchlaufen, das ist einfach ein Spaziergang in unserem Leben. Nein, es steht nicht so in der Bibel, im Gegenteil. Also wenn wir das lesen, als die ersten Menschen zum Glauben gekommen sind an Jesus oder Christ geworden sind, da haben ihre Probleme manchmal erst richtig angefangen. Da ist plötzlich Ausgrenzung dazu gekommen, da ist Verfolgung dazu gekommen. Da mussten sie sich positionieren und ihr Leben ist in vielen Bereichen einfach auch schwieriger geworden. Also mit dem Christwerden haben in vielen Situationen im Leben von den Christen diese Probleme erst richtig angefangen. Römerbrief Kapitel 8, da schreibt der Paulus über Schwierigkeiten und das Leid von dieser Welt, was einfach dazugehört. Und auch ein Teil von dem ist, wo wir drin stecken immer wieder. Er redet aber auch von einer Hoffnung, dass letztendlich alles gut werden wird. Es wird letztendlich sich alles zum Guten wenden. Also die Bibel geht davon aus, dass du und ich, auch wenn wir Christen sind, immer wieder Herausforderungen haben werden im Leben, werden immer wieder vor Schwierigkeiten kommen, Hindernisse haben in unserem Leben, die uns das Leben manchmal wirklich schwer machen, wo es nicht einfach ist. Also die Bibel, die gaukelt uns da nichts vor, sondern die beschreibt sehr realistisch das Leben, wie du und ich vermutlich das Leben auch haben, mehr oder weniger, oder? Tatsache ist aber auch, dass wir als Christ nicht allein im Leben drinstehen. In unserem Leben werden wir herausgefordert. Ja, wir haben auch eine Hoffnung, dass es gut wird und wir sind nicht allein. Und Römer 8, Vers 31 sagt Paulus das mit ganz coolen Worten. Was kann man dazu noch sagen, wenn Gott für uns ist? Wer kann dann gegen uns sein? Und das sagt er inmitten von Schwierigkeiten, inmitten von Leid, sagt er, hey, aber wenn Gott doch für uns ist, wer kann denn dann noch gegen uns sein? Und das ist eine ganz krasse Zusage, die wir da sehen. Gott ist für dich. Wer kann überhaupt noch gegen dich sein in deinem Leben? Wer kann dich überhaupt zu Fall bringen, wenn Gott für dich ist? Wer kann dich jemals hindern, ein siegreiches Leben zu führen, wenn Gott für dich ist? Wer kann irgendetwas daran rütteln, dass dein Leben sich zum Guten wendet, wenn Gott für dich ist? Letztlich wird sich alles zum Guten wenden. Egal in welchen Schwierigkeiten wir stehen, Gott ist für dich. Das ist eine krasse Aussage, oder? Und wenn es darum geht, dein Leben positiv zu verändern, darfst du wissen, du bist nicht allein darin, sondern da ist ein Gott. Und wenn dieser Gott für dich ist, wer kann dann noch gegen dich sein? Wir stehen nicht allein in unseren Schwierigkeiten. Wir haben eine echte Hoffnung, dass am Ende alles gut wird. Ja, und dann gibt es da so einen Vers in Kapitel 8, Vers 28 im Römerbrief. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und ich denke, das ist so einer der, ich würde mal sagen, der heikelsten Verse in der Bibel, wenn wir ehrlich sind. Alle Sachen in unserem Leben wirken zum Guten mit. Zuerst habe ich gedacht, nein, den bringe ich nicht, das ist so unfair. Den sagen wir einfach mal so schnell, oder? Jemand steht so richtig in der Scheiße drin, alles zusammen, und du sagst, ja, wenn du Gott liebst, dann wird alles wieder gut. Wer hat den Vers schon mal gehört? Im Zusammenhang mit persönlichen Schwierigkeiten, sicher einige, ne? Okay, ich versuche das mal zu erklären. Ich glaube, da hat mir Gott doch was gezeigt, wie wir uns das vorstellen können. Wir müssen uns unser Leben als ein Riesenpuzzle vorstellen. Und jede Situation, in der wir drinstehen, jede Phase von unserem Leben, das sind so einzelne Puzzleteile von unserem gesamten Leben. Und da gibt es Puzzleteile voller Leid. Da gibt es Puzzleteile, die sind jetzt nur einfach schwierig. Da gibt es Puzzleteile, das Bild erkennst du fast nicht mehr auf dem Puzzle, weil einfach von den Tränen her alles verwischt ist. Schwierige Momente. Aber was da steht, ist, am Schluss entsteht über deinem Leben ein wunderbares Bild. Und ja, diese Puzzleteile, die werden bleiben in deinem Leben. Die gibt es immer, diese Schwierigkeiten, die Leitsituationen, wo es einfach nur schwer ist. Aber am Schluss, wenn du das ganze Bild da hast, mit diesen 10.000 Teilen, auch mit den ganzen schwierigen Teilen, gibt es ein wunderbares Bild über deinem Leben. Und das ist das. Da steht dieses Mitwirken. Ja, die wirken mit, die schwierigen Situationen. Die wirken mit am Schluss bei diesem Bild. Aber das Bild ist genial. Und wenn du ganz genau hinschaust, dann findest du sie wieder, diese Teile. Die schwierigen Momente im Leben, wo Leid gewesen ist, dort wo Not gewesen ist, dann findest du es wieder. Und dann schaust du wieder das Ganze an und erkennst, was für ein wunderbares Leben. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Guten mitwirken. Alle Teile, die einzeln so schwierig aussehen, alle Teile, die so verletzbar sind, die uns so Not gemacht haben, all diese Teile werden am Ende zusammengesetzt zu einem wunderbaren Bild, wo du Gott loben und preisen wirst über deinem Leben. Der Teufel hat zwei Werkzeuge, die er einsetzt, um unsere Hoffnungen zu zerstören. Er hat natürlich Hunderttausende von Möglichkeiten, aber in zwei ist er besonders effektiv. Also zwei Sachen, die er einfach einsetzt und wo er sagt, diese zwei Sachen, die sind mega cool, die brauche ich immer wieder, um den Menschen ihre Hoffnung kaputt zu machen. So, das ist für mich am Ende was bedeutet. Ich kille nämlich die Hoffnung im Leben von den Menschen mit zwei Sachen. Das erste sind die Sorgen. Das Gegenteil von Hoffnung ist ja die Sorge. Wenn Hoffnung davon lebt, dass etwas gut wird, dann geht die Sorge eher davon aus oder beruht auf der Annahme, dass es eben nicht gut wird. Dass es schwierig wird, dass etwas in die Hose geht. Dass man krank wird, dass es schlecht läuft. Wenn wir uns Sorgen machen, dann sind es genau diese Gedanken und wir merken, da ist so ein Gegenspieler. Sorgen sind der Gegenspieler von der Hoffnung. Sorgen ist das Werkzeug vom Teufel, hier die Hoffnung zu killen. Und das zweite ist Angst. Es gibt unterschiedliche Strategien, wie wir mit Sorgen oder mit Angst umgehen sollen, steht in der Bibel. Also wenn wir Sorgen haben, sollen wir anders damit umgehen, als wenn wir Angst haben. Wenn Hindernisse, wenn Schwierigkeiten da sind in unserem Leben, dann gibt es eine andere biblische Strategie, wie wir damit umgehen sollen. Das Konzept von Sorgen ist einfach. Jesus sagt, hey, Sorgen musst du gar nicht mehr tragen. In einem Vers heißt es, alle eure Sorgen werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Also das ist ein Wahnsinnsangebot von Gott, was er macht. Wenn er sagt, wenn du Sorgen hast, dann gib mir diese Sorgen, lenke sie ab auf mich und ich werde für dich sorgen. Gib mir deine Sorgen und nimm dafür Hoffnung. Wir haben hier am Kreuz eine Box hingestellt und ein Körblein daneben mit Zettelchen drin. Und da hattest du Verse von der Hoffnung drin in dem kleinen Körblein. Und in die Box kannst du, wenn du möchtest, nachher eine Sorge aufschreiben, die da reintun. Vielleicht möchtest du diese Sorge ja ganz bewusst mal irgendwo aufschreiben, was immer schon so deine Sorge ist, und da reinlegen. Und dann kannst du dir dafür einen Hoffnungszettel nehmen. Das darfst du machen im Anschluss an die Predigt, nachher beim Abendmahlsteil, auch wenn die Lieder gesungen werden. Du kannst sagen, ich mache das jetzt bewusst, was da steht. Ich nehme meine Sorgen, ich schreibe sie da drauf und ich deponiere die da am Kreuz. Und dann nehme ich dafür aus dieser Box einen Zettel von der Hoffnung. Ich mache diesen Tausch. Ich will meine Sorgen bewusst an Gott abgeben. Und ich will Hoffnung entgegennehmen. Und dann hat es da diesen Vers aus Jeremia 29, Vers 11. Da steht drauf, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Denn ich, der Herr, habe Frieden mit euch im Sinn. Ich will euch aus dem Leid befreien. Und ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Und du darfst das in Anspruch nehmen für deine Sorgen und sagen, ich deponiere meine Sorgen da am Kreuz und ich nehme dafür Hoffnung in Anspruch. Was auch immer deine Sorge ist, vielleicht ist es Gesundheit, vielleicht irgendwas in der Familie oder mit dem Job oder was auch immer. Dann kannst du das da draufschreiben auf diesen Zettel und wirfst deine Sorgen in diese Sorgenbox am Kreuz. Und für die Sorgen, die du da deponiert hast, nimmst du dir so ein Hoffnungskärtlein mit nach Hause. Das kannst du irgendwo hinhängen, an den Kühlschrank oder wo auch immer, im Auto, am Arbeitsplatz. Dann erinnert dich das daran. Du kannst dich daran festhalten, dass du sagen kannst, die Sorgen, die habe ich an Gott abgegeben. Die trage nicht ich. Also, Strategie von Gott, wie gehen wir mit Sorgen um? Wenn der Teufel kommt und anfängt, in unser Leben Sorgen reinzupflanzen, wir geben sie an Gott ab. Ganz klar, das ist die Strategie. Jetzt gibt es auch eine Strategie, wenn es um Angst geht, wenn es um Schwierigkeiten geht. Und das ist eigentlich das Thema von heute. Ängste halten uns davor zurück, Sachen zu wagen, okay? Die hindern uns, vorwärts zu gehen in unserem Leben. Ängste hindern uns daran, mutige Schritte zu machen. Ängste hindern uns daran, wenn Schwierigkeiten da sind, dass wir sagen, hey, ich pack's an. Ich glaube, ich schaffe das. Ich probiere das. Ich verändere etwas in meinem Leben. Ängste hindern uns, Sachen zu verändern. Ängste hindern uns, schwierige Situationen anzugehen. Angst lähmt und blockiert. Kennt ihr das? Wenn nur noch Angst da ist, dann geht es oft nicht mehr weiter. Dann ist das wie so ein Feststecken da drin. Und wir sehen bei Jesus ganz eine coole Schon bereue ich, dass ich kein Rotwein genommen habe. Immerhin Cola Zero. Aber wir sehen eine Strategie bei Jesus. Was macht er, wenn er Angst hat? Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, dass Jesus mal Angst gehabt hat in seinem Leben? Hat er, ja. Jesus hat mal furchtbare Angst gehabt in seinem Leben. Und da sehen wir, wie ist Jesus damit jetzt umgegangen? Es gibt kein besseres Beispiel, das wir uns anschauen können, als dass wir sagen, okay, da gibt es eine Situation im Leben von Jesus. Er hatte krasse Angst gehabt in seinem Leben und jetzt schauen wir uns das mal an. Jesus, was machst du denn jetzt, wenn du Angst hast? Das ist gut, sich das mal anzuschauen, oder? Weil es gibt vermutlich keine bessere Strategie, um mit Angst und Schwierigkeiten umzugehen, als so, wie Jesus dem begegnet ist. Also, es war die Situation, man kann sagen, es war die schwierigste Stunde im Leben von Jesus. In der Nacht, bevor er verhaftet worden ist, er ist zu so einem Olivenhain gegangen und ist dorthin gelaufen, um zu beten. Und da steht im Matthäus Evangelium Kapitel 26, da steht, Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Also das ist nicht nur so gewesen, dass Traurigkeit und Angst in seinem Leben da war, sondern diese Anfechtungen, die waren so stark, dass sie ihn beinahe zu Boden geschleudert hätten. Kurz bevor nichts mehr gegangen wäre, die Angst wollte ihn überwinden. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt zu seinen Jüngern hat er gesagt in dieser Situation, die Worte von Jesus sind, meine Seele ist zu Tode betrübt. Also das war die Situation, vor der Jesus stand. Angst, die ihn wirklich überwältigen wollte. Und jetzt können wir uns anschauen, wie ist Jesus mit dieser Situation umgegangen. Punkt 1. Er hat zum Vater im Himmel gebetet in dieser Situation. Das Erste, was er gemacht hat, Matthäus 26, 39, hat er den Jüngern gesagt, bleib da. Und dann steht er selber, dann selbst ging er noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dreimal hat er das gebetet. Vater im Himmel, lass es an mir vorübergehen. Schenk das. Ich will es nicht. Ich will die Situation nicht. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Was auch immer. Aber lass die Situation an mir vorbeigehen. Das ist das Gebet gewesen von Jesus. Dreimal. Gott, wenn es eine andere Lösung gibt, wenn du das Problem lösen kannst, bitte, bitte löse das Problem. Löse es ohne mich. Ich kann nicht, ich mag nicht, ich weiß nicht. Ich bin zu Tode betrübt. Der erste Schritt, wenn wir Schwierigkeiten haben im Leben, wenn wir Angstsituationen haben in unserem Leben, wenn wir vor Hindernissen stehen in unserem Leben, dann heißt der erste Schritt beten. Und wenn wir beten, dann gibt es zwei Varianten, wie Gott darauf reagieren kann. Wenn du eine Schwierigkeit hast in deinem Leben, wo du sagst, es geht nicht mehr, ich habe solche Angst, ich pack das nicht. Und dann gehst du hin und sagst, Vater im Himmel, bitte löst das Problem ohne mich. Dann gibt es zwei Varianten, wie Gott darauf reagieren kann. Das erste ist, Gott löst das Problem ohne dich. Darum beten wir ja, oder? Variante Nummer eins, Gott löst das Problem. Gott schafft das Hindernis irgendwie aus dem Weg. Und das habe ich auch schon oft erlebt in meinem Leben. Variante zwei ist, Gott klopft dir auf die Schulter und sagt, du schaffst das, du schaffst das. Das ist Variante zwei. Also was lernen wir aus dem ersten Schritt, den Jesus gemacht hat? Es sollte niemals in unserem Leben eine schwierige Situation geben. Wir sollten niemals vor einem Problem oder vor einem Hindernis stehen, wo wir nicht zuerst beten. Nie. Immer das Erste, was wir machen, ist beten. Du kannst auch dreimal beten. Jesus hat das auch getan. X-mal. Einfach Gott anflehen und sagen, hey Gott, mach etwas, tu etwas. Oder? Aber dann kann eben Schritt 2 auch dran sein, dass Gott sagt, ich löse das Problem nicht, aber du schaffst das. Dass er dir auf die Schulter klopft und dass du vielleicht so eine liebevolle Vaterumarmung spürst von Gott in diesem Moment. Und dass du einfach weißt, er ist der liebende Vater und er steht mir bei. Und er sagt, du schaffst das. Und das ist der zweite Schritt, den Jesus gemacht hat. Gott hat nicht die Absicht gehabt, wir wissen das. Gott hat nicht die Absicht gehabt, das Problem ohne Jesus zu lösen. Und dann steht, wie Jesus aufgestanden ist und er ist zu seinen Jüngern zurückgegangen und die armen Kerle, die sind eingeschlafen, oder? Das wäre mal ein anderes Thema, aber gut. Dann kam er zu seinen Jüngern zurück und sagte, ihr schlaft immer noch und ruht euch aus. Und dann sagte er, es ist soweit, die Stunde ist gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Das war die Reaktion, nachdem er dreimal gebetet hat. Versteht ihr? Da ist diese Umarmung passiert in dieser Zwischenzeit. Da hat ihm Gott auf die Schulter geklopft und hat gesagt, Jesus, du schaffst das. Und ich glaube, das sind diese zwei Schritte, wenn wir Angst und Schwierigkeiten in unserem Leben haben, dass wir beten, lass nie den ersten Schritt weg. Beten ist immer wichtig. Punkt 2, wenn Gott die Situation nicht löst, wir stehen auf und stellen uns dieser Situation und wir wissen, Gott ist da. Jesus hat sich dieser Situation gestellt. Für ihn ist es total klar gewesen, wenn ihn Gott jetzt nicht erlöst aus dieser Situation, dann gibt er ihm aber die nötige Kraft, diese Situation durchzustehen. Wenn Gott in deinem Leben schwierige Situationen nicht einfach unmittelbar verändert oder löst, dann traut er dir zu, diese Situation durchzustehen und er wird dir Kraft geben. Er traut dir zu, dich dieser Angst zu stellen in deinem Leben. Gott hat diesen bitteren Kelch, den Jesus hier als Bild gebraucht hat, nicht weggenommen. Er hat den bitteren Kelch nicht weggenommen, aber er hat Jesus zum Überwinder gemacht in dieser Situation. Ja, und es kann sein, dass, wenn du betest, dass Gott Probleme so löst, Schwierigkeiten in deinem Leben, schwierige Situationen, dass die nicht einfach verschwinden. Aber er wird dich zum Überwinder machen da drin. Er wird dich zum Überwinder machen in dieser Situation. Wir dürfen also in schwierigen Situationen, ja, da müssen wir vielleicht mal umdenken. Schwierige Situationen, die dürfen wir nicht einfach nur so als unüberwindbare Hindernisse sehen in unserem Leben, sondern, und jetzt kommt ein schlimmes Wort, sondern als Chancen, dass sich unsere Hoffnung bewähren kann. Wenn Gott da ist, wenn wir diese Umarmung von Gott gespürt haben, dieses Schulterklopfen von Gott haben, dann ist diese Schwierigkeit eine Chance, die wir haben, dass sich alles zum Guten wendet, dass sich die jetzt bewähren kann. Hoffnung zeigt sich immer erst, wie stark sie ist in der Krise. Hey, wenn alles gut läuft in deinem Leben, bist vielleicht gerade beim Chef gewesen und der hat gesagt, hey, ich bin so stolz auf dich und nächstes Jahr, da gibt es 2 Lohnstufen mehr und ich will dir auch mehr Verantwortung geben und so. Ich merke, du bist eine Stütze und so weiter, oder? Ja, dann läufst du ja raus aus dem Büro und sagst, nächstes Jahr wird ein gutes Jahr. Das sagst du. Ist auch easy, das so zu sagen nach so einem Gespräch, ja? Wenn du jetzt aber beim Chef im Büro bist und er sagt, es tut mir sehr leid, Herr Zuch, aber Ihre Stelle im nächsten Jahr, die haben wir eigentlich nicht mehr. Wir sind gerade dabei, umzustrukturieren. Und wir brauchen Sie in dem Sinne nicht mehr. Sie werden die Kündigung bekommen auf Ende August. Dann rauszulaufen und zu sagen, ich habe die Hoffnung, dass dieses Jahr doch noch ein gutes restliches Jahr wird, dass ich Ende des Jahres trotzdem auf ein gutes Jahr zurückschauen kann, das ist gar nicht so einfach. Ob die Hoffnung dann hält oder nicht, das zeigt sich nicht im ersten Fall, wo einfach alles gut läuft, sondern die zeigt sich im zweiten Fall. Hält die Hoffnung auch dann, wenn Krisen da sind? Wenn es nicht gut läuft, wenn du meinst, es zerbricht alles, alles ist vorbei? Tatsache ist, die Hoffnung, die wir durch Gott haben, die zerbricht nicht in diesen Momenten, in schwierigen Tagen, sondern diese Hoffnung, die bewährt sich. Und das ist ein Unterschied. Es ist nicht unsere menschliche Hoffnung, die wir uns in guten Tagen machen, die würde zerbrechen. Aber diese Hoffnung von Gott, die zerbricht nicht, sondern das ist der Moment, wo sich die Hoffnung bewähren wird. Hoffnung kann nur mit Schwierigkeiten geprüft werden. Wenn du heute hier aus dem Gottesdienst gehst und sagst, hey, wir haben eine Wahnsinnshoffnung in unserem Leben, dann muss ich dir sagen, herausfinden, wie stark deine Hoffnung ist, das wirst du erst in den schwierigen Situationen deines Lebens, in den Krisen deines Lebens. Echte Hoffnung zeigt sich nämlich immer erst in der Prüfung. Und es steht im Römerbrief Kapitel 5, Vers 3 und 4, wir freuen uns aber auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Jetzt verstehen wir langsam warum, oder? Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt sein festigt die Hoffnung. Also es bekommt jetzt noch einen ganz anderen Bezug. Wenn wir echte Hoffnung haben in unserem Leben und schwierige Momente kommen, dann können wir sagen, ja okay, dann werden wir auf einmal darauf zurückschauen und sagen, hey, das hat unsere Hoffnung bestätigt und gestärkt. Durchhalten, bewähren, irgendwie sind das krasse Worte, oder? Im Prinzip hören wir das nicht so gerne. Aber die braucht es, damit wir am Schluss sagen können, sie hat gehalten. Das ist vielleicht ein Beispiel, ist mir gekommen, wie beim Schwimmen. Wenn du weißt, ich könnte ins Wasser fliegen, ne? Aber da habe ich mal gelesen über Schwimmen, dass man so Bewegungen machen muss, ähnlich wie so ein Frosch, und den Kopf immer schön oben behalten soll, dann säuft man nicht ab. Hast du das gelesen und dann denkst du, okay, falls ich jemals ins Wasser fliege, dann habe ich ja mal was gelesen über das Schwimmen, ne? Und du hoffst einfach, dass du nie ins Wasser fliegst, ne? Effektiv nie. Aber wenn du es wissen willst, ob das mit dem Schwimmen wirklich funktioniert, dann brauchst du das Wasser. Dann muss dieser Moment kommen, wo du in das Wasser reingehst, dann machst du dich nicht zum Affen, dann machst du dich zum Frosch. Wir haben mal Urlaub gemacht, da war ich noch ein kleiner Junge, mit meinen Eltern waren wir in Finnland und da konnte ich noch nicht schwimmen. Ich habe immer so getan, als könnte ich schwimmen und immer mit einem Bein auf dem Boden und dann so gezeigt, guck mal, ich kann schwimmen. Mein Papa hat das aber gewusst und dann hat er mich einmal vom Beckenrand einfach reingeschubst, ist aber sofort hinterher gesprungen und hat mich gerettet und ich konnte die Bewegung machen und siehe da, ich konnte es dann auch wirklich lernen. Aber das war natürlich ein kleiner Schockmoment. Und das ist so ähnlich mit der Hoffnung. Hoffnung zeigt sich dann, wenn wir den Boden unter den Füßen verlieren. Hoffnung zeigt sich dann, wenn wir im Wasser sind, wenn wir uns fragen, na, kann ich jetzt schwimmen? Kann ich jetzt so tun wie ein Frosch und den Kopf oben behalten, ohne abzusaufen? Römer 8, Vers 37. Aber in all diesen Schwierigkeiten und Leid, also in all diesen Schwierigkeiten und Leid sind wir mehr als Überwinder, steht da. Eine andere Übersetzung sagt, in unseren Schwierigkeiten und Leid sind wir Leute, die den Sieg davon tragen. Wir tragen einen überwältigenden Sieg davon, wir sind Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Überwinder heißt es. Und wir sehen in der Bibel, da gibt es auch eine ganze Reihe von Überwindern. Es gibt faktisch keine Geschichte in der Bibel, wo nicht irgendwelche Frauen und Männer, von denen wir denken, wow, was haben die alles mit Gott erlebt? Was waren das für krasse Geschichten, die über diesen Mann oder diese Frau geschrieben sind? Und jede dieser Personen hat aber schwierige Situationen überwinden müssen. Es gibt keine Geschichte, wo irgendein Mensch ohne zu überwinden ein Sieger geworden ist. Ob das ein Mose ist, ein Barak, ein David, ein Daniel, eine Deborah, eine Ruth, ein Petrus. Sie alle zusammen haben etwas gemeinsam. Sie haben nämlich gemeinsam, dass sie schwierige Situationen in ihrem Leben hatten, die sie überwinden mussten. Keinem von diesen Menschen ist jemals der Sieg einfach in den Schoß gelegt worden, sondern sie sind alle zusammen geprüft worden in ihrer Hoffnung. Alle sind sie durch die Prüfungen hindurchgegangen und alle zusammen sind durch diese Schwierigkeiten hindurchgegangen. Und der David, der schreibt mal etwas ganz Cooles im Psalm 18, Vers 30 und 31, da steht, denn mit dir, Gott, kann ich meinen Feinden entgegenstürmen. Das ist eine richtige Wildsau, oder? Mit dir, Gott, kann ich meinen Feinden entgegenstürmen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Was für ein wunderbarer Gott. Und wisst ihr, der David, der sagt nicht, mit dir, Gott, habe ich keine Feinde mehr. Mit dir, Gott, ist mir nie mehr eine Mauer im Weg. Da habe ich keine Schwierigkeiten. Was für ein wunderbarer Gott. Das sagt er nicht, sondern er sagt, mit dir, Gott, kann ich meinen Feinden in die Augen schauen. Und ich kann ihnen entgegenstürmen. Mit dir, Gott, kann ich die Mauern überspringen. Ich kann die Hindernisse in meinem Leben überwinden. Ich kann zum Überwinder werden. Mit dir, Gott, kann ich zum Sieger werden. Was für ein wunderbarer Gott. Das sagt er. Und ich will dich fragen, wie ist das in deinem Leben? Gibt es so Schwierigkeiten in deinem Leben, wo du vielleicht schon lange überwinden wolltest, wo du vielleicht schon lange etwas hättest überwinden sollen, aber Schwierigkeiten sind immer noch da. Was ist das in deinem Leben, wo du sagst, das schiebe ich schon so lange vor mich her und eigentlich weißt du genau, ich müsste es machen, ich müsste das anpacken, ich müsste das verändern. Vielleicht ist es ein Telefonat, das du machen musst mit jemandem. Vielleicht Umstände irgendwie verändern oder Sachen in deinem Leben verändern. Vielleicht mit jemandem reden, aber ein grausames Hindernis ist das, oder? Eine Gewohnheit vielleicht auch, wo ich sage, die steht mir im Weg, die steht meinem Glauben im Weg. Wo hast du es nie gewagt? Oder vielleicht auch eine Berufung, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Wirklich zu sagen, hey, ich mach das. Und du spürst aber immer dieses Hindernis, was da im Weg ist. Wo hast du es bisher versäumt, einen neuen Weg einzuschlagen? Die Bibel zeigt uns zwei große Kraftquellen, wie das funktioniert, dass wir die Hindernisse, diese Mauern überspringen können. Dass es nicht einfach jetzt bei dieser theoretischen Aussage bleibt, wir haben einen Gott, mit dem wir über Mauern springen können, sondern wie? Wo kommt die Kraft denn her, diese Mauern wirklich zu überwinden? Und die erste Kraftquelle, die uns die Bibel zeigt, das ist der Heilige Geist, der in uns drin lebt. Und falls du immer noch mit dem Gefühl umherläufst oder mit der Vorstellung rumläufst, dass der Heilige Geist einfach nur ein cooles Gefühl ist, dann muss ich dir sagen, leg diese Vorstellung ab und nimm die Vorstellung an, dass der Heilige Geist eine Kraft ist. Es ist Gottes Kraft, die in dir drin lebt. Römer 15, 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also warum werden wir immer reicher an dieser Hoffnung? Durch die Kraft vom Heiligen Geist, die in uns drin lebt. Ich habe einen Lieblingsvers, Epheser 3, Vers 20, da steht: Gott kann aber viel mehr machen, als wir uns jemals vorstellen können. Denn so groß ist diese Kraft vom Heiligen Geist, die in uns drin lebt. Du bist nicht niemand. Es ist nicht so, dass du die Möglichkeit nicht hast, sondern mit dem Heiligen Geist tut sich ein Tor zum Himmel auf in deinem Leben. Da ist so eine göttliche Kraft in deinem Leben, die göttliche Weisheit, die da ist, und dadurch will Gott wirken. Und darum kannst du Mauern überwinden, darum kannst du deinen Feinden entgegenschauen, darum kannst du jetzt auch dieses schwierige Gespräch vielleicht führen, das du schon so viele Jahre vor dir herschiebst. Darum kannst du das verändern, darum kannst du frei werden von deiner Sucht oder von Hindernissen in deinem Leben, die aus dem Weg räumen, Sachen, die dir im Weg stehen in deinem Glauben. Darum kannst du das sagen, nicht weil ich, sondern weil der Heilige Geist in dir drin lebt und weil diese Kraft von Gott in mir, die ist so groß, deshalb kann ich auch zu einem Überwinder werden. Also Kraftquelle Nummer 1, der Heilige Geist, der in mir lebt. Und die zweite Kraftquelle ist das Wort von Gott, die Bibel. Das ist ja nicht einfach nur ein Buch, versteht ihr? Es ist nicht einfach ein Buch, da drin ist auch eine gewaltige Kraft. Die hat Macht, das Leben zu verändern, auch bestimmte Situationen in deinem Leben zu verändern. Römer 15, Vers 4 steht: Was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns. Was vor langer Zeit in der Schrift aufgeschrieben wurde, gilt uns. Wir sollten daraus lernen. Es ermutigt und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten. Und das ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes nicht nur irgendwo auf dem Schreibtisch liegen haben und ab und zu mal drin blättern, sondern dass wir es wirklich so für uns nehmen, denn diese Hoffnung, die darin steht für unser Leben, die können wir übernehmen. Lies so lange in der Bibel, bis du wieder neuen Mut hast, bis du neue Kraft bekommst, Dinge anzupacken und Ängste zu überwinden. Ich lese jeden Tag in der Bibel, bis mein Glas wieder voll ist. So dieses Bild mit dem Glas. Ne? Versteht ihr? Das ist die Hoffnung, dass du sagst: Meine Hoffnung ist das volle Glas. Ich will nicht mich zufrieden geben mit dem Halben. Ich weiß, Gott kann mehr machen. Vielleicht können wir uns das im Moment vielleicht nicht vorstellen, aber es ist so. Und es ist die Kraft, wo wir Mauern überwinden können. In Josua 1, Vers 9 steht: Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Vielleicht ist dir in dieser Predigt irgendwas vorgekommen, in den Sinn gekommen, ein Hindernis, irgendwas, wo du weißt, da ist eine Angst da im Leben, eine Schwierigkeit im Leben. Dann will ich dir nochmal diesen Vers sagen. Josua 1, Vers 9: Sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern, hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei. Wisst ihr, ich habe so eine Überzeugung, eine feste Überzeugung, dass Gott heute Morgen mitten unter uns ist hier. Und wir sind ja nicht nur hier, um eine Predigt anzuhören oder eine Zeitanbetung und Abendmahl und so, hinterher vielleicht einen guten Kaffee zu trinken. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir etwas erleben, dass wir ihn erleben und dass wir merken, seine Worte sind keine leeren Worte. Es ist keine unerfüllte Sehnsucht, die bleiben muss in meinem Leben. Sondern wenn du hier bist, dann bist du am richtigen Ort, wo Gott vielleicht zu dir sprechen kann. Und du erleben kannst, dass diese Kraft von Gott wirkt. Und wenn man jetzt so sich überlegt, stellt euch mal vor, eines Tages sitzt ihr auf dem Sofa, vielleicht in 20 Jahren oder 30 Jahren, ich weiß nicht, vielleicht gibt es dann gar keine Sofas mehr, sondern nur so Schwebesessel oder so, irgendwas. Aber du sitzt auf jeden Fall dort und du stellst dir eine Frage: Was wäre passiert, wenn ich es damals vor 20 Jahren gewagt hätte? Was wäre passiert? Was hätte sich verändert, wenn ich damals vor 20 Jahren das Hindernis überwunden hätte, die Schwierigkeit überwunden hätte oder die Verletzung anders mit umgegangen wäre? Was wäre passiert? Was wäre aus mir geworden? Aus meiner Familie, aus meiner Ehe. Was hätte ich verändern können und wo hätte ich andere Schritte in meinem Leben machen können? Ich weiß nicht, ob du auch zu den Menschen gehörst, die so Träume und Pläne haben fürs Leben. Manche gehen ja nicht in Erfüllung, ne? Es gibt viele Gründe, warum Sachen nicht zustande kommen. Aber manchmal liegt es einfach daran, dass wir diesen Moment nicht wagen und sagen, ich will was verändern, ich möchte, dass Gott das auch verändert in meinem Leben. Und das darfst du Gott fragen. Du darfst ihn bitten, Dinge, die schwierig sind, in deinem Leben zu ändern. Und er will dir Zukunft und Hoffnung geben. Das ist so der Vers, der über dem Leben steht. Ich will dir Zukunft und Hoffnung geben. Ich will dir Freude geben. Ich will dir Frieden geben. Lass uns noch miteinander beten und dazu aufstehen. Wer kann? Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir geliebt sind. Im Römerbrief, in all diesen Versen über Schwierigkeiten steht auch, dass deine Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass wir deine geliebte Kinder sein dürfen, dass wir mit all unseren Schwierigkeiten, all unseren Fehlern zu dir kommen können. Und du sagst, du hast uns schon geliebt von Anfang an. Bevor wir dich überhaupt lieben konnten, hast du uns schon geliebt und hast uns wunderbar erschaffen. Und wir dürfen Menschen sein, die mutig sind, die vorwärts gehen. Und Menschen sein, die die Angst nicht mehr zurückhalten. Danke für dieses Schulterklopfen, wo du uns zusagst, auch in schwierigen Situationen, dass wir Dinge schaffen können. Sei du mit uns und danke, dass wir mit dir über Mauern springen können. Amen.